ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Der Krieg im Nahen Osten ist leider Dauerthema in unseren Nachrichten und darüber möchte ich jetzt in SWR 1 Leute mit Stefan Seidendorf vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg sprechen, denn nach Großbritannien, Kanada, Australien, Portugal hat jetzt auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verkündet, einen Palästinenserstaat anerkennen zu wollen. Mir geht's gar nicht dabei um richtig oder falsch, sondern mir geht's ehrlich gesagt um die Stimmung zu diesem Entschluss bei den Menschen in Frankreich. Wie schätzen Sie das ein? Wie bewerten Sie das?
Ich denke, es gibt eine weitgehende Zustimmung. Es gab Opposition und auch Kritik daran, auf der Rechten vor allem. Das Zentrum, die Linke, ist weitgehend überzeugt, dass das ein richtiger Schritt ist, weil irgendetwas muss getan werden. Das ist die Überzeugung in Frankreich. Es gibt ein Mitleiden an den Bildern aus Gaza. Frankreich hat die größte jüdische Community und die größte muslimische Community in Europa. Beide sind natürlich von diesem Krieg betroffen. Es gibt auch sehr starke jüdische Stimmen, die sich dafür ausgesprochen haben, dass jetzt Druck auf die Regierung von Netanyahu ausgeübt werden soll. Und für Macron ist es natürlich eine gute Gelegenheit, um sich einmal mehr als Großmacht zu inszenieren, als diplomatischer Spieler auf Augenhöhe mit Trump, mit den Großen dieser Welt.
Es gab ja auch dann gleich im Land Reaktionen wie, ich habe es gelesen, auf 21 französischen Rathäusern gab es dann Palästinenserflaggen, aber auch die jüdische Gemeinschaft in Frankreich, die zeigte sich von Macron enttäuscht. Also das deckt ja auch wieder beide Lager ab.
Ja, und es gibt natürlich auch eine innenpolitische Auseinandersetzung darum. Die Linkspopulisten sind schon lange im Pro-Gaza-Lager und hatten geplant, dass sehr viele dieser Rathäuser mit der palästinensischen Fahnen geschmückt werden oder versehen werden. Und der Innenminister hat es dann verboten, weil das nichts mit Frankreich oder Europa zu tun hätte, sodass es auch da wieder eine innenpolitische Auseinandersetzung dazu gab. Also es ist Innenpolitik, aber es ist eben auch Mittel der Demokratie. Macron hatte das im Grunde schon vor dem Sommer geplant gehabt, bevor es dann zu den Schlägen gegen Iran und dem Angriff auf Iran kam. Und es war eigentlich alles schon eingetütet. Und es ist natürlich auch einer der deutsch-französischen Schwierigkeiten im Moment, wo man überkreuzt ist. Ja.
Der Schritt gestern, den Entschluss halt wirklich der Öffentlichkeit bekannt zu geben von Emmanuel Macron, hatte dann auch so eine gewisse Sogwirkung. Belgien und Monaco sind gleich nachgezogen, andere Länder werden da auch noch erwartet. Was kann das für eine Wirkung haben? Weil Sie haben es ja deutlich gemacht, das ist der Standpunkt der französischen Seite. In Deutschland sieht man es ein bisschen anders, da würde man gerne erst einmal Bedingungen geklärt haben, dass man dann sagt, okay, wir können uns vorstellen, einen Palästinenserstaat anzuerkennen.
Also die Kritiker von Macron sagen auch in Frankreich, im Grunde hätte diese Anerkennung am Ende eines Prozesses stehen müssen, dass man zunächst die Geiseln freilässt, die Hamas kalt stellt, dafür sorgt, dass es irgendwie überhaupt Verwaltungsstrukturen gibt, die funktionieren und so weiter. Und am Ende könnte dann als Belohnung diese Anerkennung stehen. Das ist auch in Frankreich zu hören. Aus Macrons Lager wird argumentiert, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die wir haben, um überhaupt dort an der Lage etwas zu verändern. Wir sind als Europäer überkreuzt, ob wir das Assoziierungsabkommen mit Israel aussetzen, modifizieren, teilweise aussetzen, da sind wir uns nicht einig, das haben wir nicht zur Verfügung. Aber diese Anerkennung Palästinas, das bleibt. Man hat sehr stark mit der palästinensischen Regierung verhandelt, hat die dazu gebracht, dass es eine Botschaft erst dann geben wird, die Eröffnung einer französischen Botschaft erst dann geben wird, wenn die Geiseln tatsächlich befreit sind. Und man hat Saudi-Arabien als Partner gewonnen, die eine große Anzahl an muslimischen arabischen Ländern wiederum dazu gebracht haben, die Hamas zum ersten Mal so deutlich zu verurteilen als Preis für diese Anerkennung. Das würde man aus der Sicht des Präsidentenlagers in die Waagschale werfen, aber es ist auch in Frankreich nicht unumstritten.
Ich will auch gar nicht die französische Glaubwürdigkeit in dieser Entscheidung anzweifeln. Ich hatte nur so den Gedanken, kommt dieses Thema Präsident Macron vielleicht auch gerade ganz gelegen, um von Problemen im Inland, also innerhalb Frankreichs, so ein bisschen abzulenken?
Ja, unabhängig von Macron ist das ja auch immer im Kalkül eines Politikers, einer Politikerin. Ne? Macron sucht die große Bühne. Er ist gestern mit Standing Ovations bedacht worden vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen, als er diese Anerkennung verkündet hat. Es wurde geklatscht und er hat sogar ein paar High Five verteilt, sehr ungewöhnlich. Umgekehrt könnte man auch sagen, Friedrich Merz kommt die Haushaltsdebatte im Bundestag gerade sehr gelegen, um dort nicht aufzutauchen und sich nicht rechtfertigen zu müssen, warum Deutschland beiseite steht.
Wie regelmäßig haben Sie Kontakt zu den Menschen in Frankreich, ob per Telefon, Videoschalte, dass Sie selbst vor Ort sind?
Ja, wir sind eigentlich schon immer ständig auch in Frankreich. Das ist die Besonderheit des Instituts. Und heute ist es soweit, dass wir auch in meinem Fall eine deutsch-französische Familie haben und ständig hin und her fahren. Also wir kennen ein bisschen auch die Stimmung dort. Das Institut, kann man eher schematisch sagen, hat eine sehr große Datenbank in ganz Frankreich und in ganz Deutschland aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und das ist eigentlich die Stärke unserer Arbeit auch.
Wenn wir mal auf Ihre Arbeit schauen, zu Ihren Themen gehören auch die internationalen Beziehungen Frankreichs. Werden die momentan nicht allein durch den Nahostkonflikt besonders strapaziert, so dass man da gefordert ist?
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema auch, weil es deutsch-französisch eben auch so unterschiedlich ist. Da muss man sehr viel erklären. Das ist ja immer unsere Bestrebung, dass wir einfach die Sichtweise des Nachbarlands auch mal vermitteln und erklären. Europapolitik ist natürlich nach wie vor sehr wichtig und die Dinge sind ja jetzt in Bewegung geraten. Geopolitisch mit dem Konflikt im Osten, dem Angriff auf die Ukraine, mit der neuen Regierung in den Vereinigten Staaten und eigentlich auch seit dem Brexit. Es beginnt auch gerade ein neues Verhältnis auf französischer Sicht mit Großbritannien, auch über Verteidigungszusammenarbeit. Und von daher ist diplomatisch auch sehr viel los und Deutschland ist jetzt auch wieder im Spiel. Ja.
Das ist das Große, aber diese deutsch-französische Freundschaft oder Beziehung, die gibt es natürlich auch gerade hier in Baden-Württemberg im Kleinen. Da gibt es die Beziehungen in der Region Oberrhein, wo es dann halt auch Kooperationen gibt, grenzüberschreitende. Wie gut klappt das miteinander da?
Ja, das ist natürlich auch eine unserer Aufgaben. Ganz freuen klar. Wir uns, dass wir das erwähnen können, dass man die nicht vergisst. Ja, das wird häufig dann sehr routinemäßig abgewickelt, aber wir dürfen nicht vergessen, der Innenminister hat Grenzkontrollen an allen Außengrenzen Deutschlands wieder eingeführt, unter anderem in Kehl an der Rheinbrücke. Es wiegelt sich gerade ein bisschen ab. Jeder Grenzgänger, der was auf sich hält, weiß, die beginnen den Dienst morgens um 7 Uhr. Vorher können sie rüberfahren.
Okay, dann lernt man damit zu leben.
Aber es ist natürlich kein Normal, es ist nicht gewöhnlich. Ja.
Das heißt aber, gerade in den letzten Monaten alleine durch wieder aufgebaute Grenzkontrollen hat sich dann schon einiges auch im Kleinen verändert. Wir schauen ja sonst wirklich gerne immer von Hauptstadt zu Hauptstadt, aber in der Region ist es natürlich dann auch wichtig.
Und es ist überhaupt nicht so, dass wir auf dieser sehr freundschaftlichen, sehr intensiven, grenzüberschreitenden Beziehung keine Probleme hätten, sondern die Grenze, auch wenn sie im Alltag häufig gar nicht so wahrgenommen wird, sorgt nach wie vor für eine ganze Reihe von Schwierigkeiten und Problemen. Zum Beispiel grenzüberschreitende Berufsausbildung. Sie gehen in einem Land in die Berufsschule, im anderen Land ins Unternehmen, war das DFI lange Jahre intensiv damit befasst. Bis heute werden die französischen Berufsabschlüsse in Deutschland von den Kammern nicht anerkannt. Das heißt, sie machen eine grenzüberschreitende Ausbildung und können dann in ihrem Beruf in Deutschland nicht arbeiten. Umgekehrt, zweites Beispiel, Entsenderichtlinie. Hört sich furchtbar technisch an. Ja. Ein deutscher Handwerker, der seinen Glaser zum Beispiel im Elsass ein Fenster einbauen lassen will, der braucht eine riesige Menge an Papieren mit den französischen Behörden. Das alles mitten in Europa, um nachzuweisen, dass es nicht um Scheinbeschäftigung geht, dass diese Person ihre Sozialversicherung bezahlt, dass sie richtig angestellt ist. Was eigentlich mal gedacht war für Lastwagenfahrer aus der Ukraine, die im Transit irgendwie nach Südeuropa fahren oder so, wurde inzwischen, seit Macron, in dieser grenzüberschreitenden Wirtschaft zu einem bürokratischen Monster aufgebaut, an dem unter anderem auch das DFI und viele anderen arbeiten, dass es wieder etwas kleiner wird.
Also da kann man nicht, ohne dass ich da den schwarzen Peter verteilen möchte, aber kann man nicht der einen Seite die Schuld geben, sondern das liegt an beiden Seiten.
Es liegt auf beiden Seiten. Das eine Beispiel war Französisch, das andere Deutsch. Und beide müssen im Grunde auf die Grenzregion hören und was die Menschen dort sagen, was sie wirklich im Alltag brauchen. Na, da ist ein bisschen das Phänomen in Berlin und in Paris, macht man die Gesetze. Es soll jetzt einen Grenzraumcheck geben, dass man sich vor Gesetzgebung überlegt, was hat das für Konsequenzen für die Grenzregionen. Wenn wir den haben, gucken wir mal, ob er funktioniert.
Da fragen wir nochmal nach. Haben Sie mit Ihrem Institut das eine Ziel, das Sie sehr gerne erreichen würden in den kommenden Jahren, was ganz oben auf Ihrer To-Do-Liste steht?
Das Institut kommt im Grunde seit 1948 aus einer zivilgesellschaftlichen Entwicklung. Es waren Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, so kann das nicht weitergehen mit Frankreich, wir können das nicht der Politik überlassen. Auch Unternehmer übrigens, in Ludwigsburg die Unternehmerschaft, die gesagt haben, wir brauchen da bessere, intensive bürgerschaftliche Beziehungen. Und da arbeiten wir immer dran, wenn man diese europäische Bürgerschaft, hört sich nach so einem großen Thema an, wenn wir die bei ein paar konkreten Projekten verwirklichen können und auch zum Mitreden dann kommen, politisch, dann haben wir unseren Job gut gemacht.
In der vergangenen Woche kam es in Frankreich zum wiederholten Male zu massiven Streiks. Jetzt mag der eine oder die andere sagen, ja und, nichts Neues. Vielleicht können wir da gerade mal grundsätzlich was klären. Dieses Streikrecht in Frankreich, warum hat das so einen besonderen Stellenwert? Das ist ja, auch wenn es sich in Deutschland entwickelt hat, trotzdem anders als bei uns.
Ja, es wird viel stärker gesellschaftlich akzeptiert als Ausdruck politischer Äußerung. Es ist eigentlich schon Tradition, dass nach den großen Sommerferien, wenn alle wieder in die Schule müssen, La Rentrée, mindestens mal ein Tag gestreikt wird und die Schulkantinen zu haben oder je nachdem, wie gut mobilisiert wird, auch die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer daheim bleiben. Und man weiß eigentlich, wenn die auf so über 25% Streikbeteiligung kommen, dann ist das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt, weil irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern, irgendjemand muss dann Mittagessen machen und so weiter. Und von daher ist das sehr gut einstudiert. Und es ist aber nicht so, dass gar nichts funktioniert, sondern der öffentliche Verkehr zum Beispiel, der Nahverkehr, die Fernzüge müssen eine Mindestanzahl an Zügen bereitstellen und man kommt mit Einschränkungen dann trotzdem auch durch.
Aber es klingt schon massiv. Also ich habe nachgelesen, zahlreiche Apotheken waren geschlossen. Lehrkräfte, wie Sie es dann schon sagen, in den Schulen fehlten. Busse und Bahnen hatten Verspätungen oder es gab Ausfälle. Das gehört in Deutschland bei den Bahnen, den Witz erlaube ich mir, fast zum Standard. Das hat aber nichts damit zu tun. Alles wegen drohender Sparmaßnahmen. Was steht denn dann da genau im Raum? Also die Finanzlage, auf die gehen wir später noch genauer ein. Aber worum geht's?
Das ist eine sehr gute Frage und ich habe mir auch schon in der Vorbereitung viel Gedanken darüber gemacht. Es ist tatsächlich, glaube ich, eine Stimmungsfrage in Frankreich, dass man nicht so richtig weiß, es kein politisches Angebot im Moment gibt, wie es irgendwie besser werden soll. Es geht in Frankreich nicht schlecht. Für Leute leben ganz normal, ja, alles funktioniert, die öffentliche Verwaltung und so weiter, eher gut als schlecht, was Infrastruktur betrifft. Aber mit der Republik verbunden ist eben dieses Versprechen, es geht uns allen, Gleichheit, langfristig besser. Es geht irgendwo hin. Gar nicht unbedingt materiell besser, aber es braucht ein Projekt, es muss irgendwo hingehen. Und das
und der Weg
fehlt
ist nicht
im
zu
Moment
sehen.
Nicht. Ja? Das gibt es im Moment nicht. Es gibt nur, wir streichen in der letzten Vorlage des Premierministers, der jetzt nicht mehr da ist, 43 Milliarden, zwei Feiertage fallen weg. Solche Dinge, da könnte man sich vielleicht damit arrangieren, wenn es für alle gleich verteilt ist. Im Moment ist auch das Gefühl, so die große Masse muss mehr zahlen als die besonders Reichen. Und wenn damit irgendwie ein Projekt verbunden ist. Und das war bisher nicht diskutiert, nicht erkennbar.
Neuer Premierminister, Sie haben es angesprochen, Sébastien Lecornu ist der neue Mann nach dem Sturz der französischen Regierung. Er hat bereits angekündigt, dass er die Sparpläne nicht umsetzen möchte. Da geht es dann halt auch um die Feiertage, da möchte er, glaube ich, auch die Finger von lassen. Heißt das, es kehrt Ruhe ein auf lange Sicht auf Frankreichs Straßen?
Wow, da brauchen wir die Kristallkugel. Ja. Aus den zwei Protesttagen jetzt wage ich noch nicht zu sagen, es wird ein heißer Herbst. Ein lauwarmer bestimmt. Die Protestbewegung, die Unzufriedenheit sind nicht weg. Er trifft sich, der Premierminister trifft sich morgen am Mittwoch nochmal mit allen Gewerkschaften, die zum Streik aufgerufen hatten, also auch ganz kleinen, und verhandelt mit denen nochmal, wenn es gelingt, denen irgendwas anzubieten. Wozu sie mit sich zufrieden geben könnten. Dann, so ist das Kalkül des Premierministers, würden die Gewerkschaften wiederum auf die sozialdemokratische Partei Druck ausüben und man könnte sich vielleicht einigen auf ein Haushaltsgesetz. Darum geht's ja vor allem. Frankreich braucht einen Haushalt. Ja. Das mit den Feiertagen, das war sowieso ein Gimmick, hat man berechnet. Das hat eigentlich weder in die eine Richtung noch in die andere einen großen Unterschied gemacht. Und von daher war es vielleicht was, was auch der Vorgänger Premierminister irgendwann geopfert hätte, was man erstmal aufbaut, um es dann zurücknehmen zu können in Verhandlungen. Aber es gibt andere Punkte, die zur Debatte stehen, unter anderem die Beteiligung der in Frankreich sogenannten Ultrareichen oder Superreichen. Und da bewegt sich jetzt gerade was auch.
Vielleicht können Sie uns den neuen französischen Ministerpräsidenten Sébastien Lecornu ein bisschen näher vorstellen. Er war, das kann ich zumindest einwerfen, vorher Verteidigungsminister zuletzt und er ist ein Vertrauter von Macron. Was ist das wert?
Er ist sehr enge dran am Präsidenten, hat das Ohr des Präsidenten. Bisher gab es ja schon andere. Gabriel Attal, der junge Mann, der vor den beiden älteren Herren jetzt Ministerpräsident war, der galt auch schon, den hat Macron immer als mein kleiner Bruder bezeichnet. Und gestern hat er richtig abgerechnet mit Macron, der ist jetzt an der Spitze der Präsidentenpartei. Also das will nicht unbedingt was heißen. Lecornu ist ein echter politischer Nerd. Er war der jüngste parlamentarischer Assistent Frankreichs. Mit 19 schon hat er angefangen, in der Nationalversammlung zu arbeiten. War dann bei Bruno Le Maire, den viele noch kennen, als langjährigen Finanz- und Wirtschaftsminister, guten Freund und Deutschlandkenner, war er der Mitarbeiter im Ministerbüro. Von daher recht erfahren. Er hat sich auch schon, manche würden sagen, opportunistisch verhalten, hat auf der Rechten angefangen, bei der bürgerlichen Rechten, ist dann zu Macron gegangen, als er gemerkt hat, die sind auf der Gewinnerstraße. Andere würden sagen, er kann eigentlich mit allen reden. Er hat von der Pike auf das parlamentarische Handwerk gelernt. Das kann jetzt sehr gut sein, weil er mit allen reden konnte. Es gab eine Polemik. Macron hatte ihn vorgeschickt, um diskrete Abendessen mit Marine Le Pen zu veranstalten, um überhaupt mal zu wissen, wie die eigentlich drauf sind. Was ihm jetzt natürlich vorgeworfen wird, was er erst geleugnet hat und dann aber auch zugegeben hat, mit dem Argument, man muss mit allen reden können. Mal sehen, ob ihm das jetzt gelingt. Er hat bisher, hält sein Blatt ganz gut bedeckt, würden die Kartenspieler sagen. Man weiß nicht, wo er eigentlich hin will.
Aber irgendwann muss er was zeigen.
Sozialistischen Freunde teilen uns sogar mit, von der Sozialistischen Partei, dass sie ein bisschen enttäuscht sind, dass gar nicht so viel verhandelt wird, wie man hätte erwarten können. Unter dem Vorgänger haben sie mehr verhandelt.
Er soll es also jetzt dann reißen. Aber was ist eigentlich mit Präsident Emmanuel Macron? Wie sicher ist denn der so im Amt? Die nächste Präsidentenwahl planmäßig ist 2027.
Ja, ich denke auch, er wird so lange dabei bleiben. Er hat sich so deutlich positioniert und in diesem System der Fünften Republik in Frankreich, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich nicht vorgesehen, dass der Präsident dann irgendwann zurücktritt, sondern man überlässt es den Ministerpräsidenten, den Premierministern, die man auch auswechseln kann. Da braucht man auch keine parlamentarische Unterstützung dazu. Und am Ende die Präsidentschaftswahl, auf die jetzt alle schon schauen, alle positionieren sich schon. Die Frage ist wirklich, ob man noch bis dorthin kommen kann. Ich wage es mir nicht vorzustellen, dass das nicht gelingen mag. Sonst wäre es wirklich sehr instabil und sehr chaotisch. Aber gleichzeitig, ein Charles de Gaulle wäre schon längst zurückgetreten.
Die Popularität Macrons hat aber ja dann trotzdem deutlich nachgelassen. Zwei Drittel des französischen Volkes befürworten einer Umfrage nach zumindest eine vorgezogene Präsidentenwahl. Das sagt ja auch was aus.
Ja, er hat seine hohe Unterstützung, die er zu Beginn hatte, als er wie so ein Komet, als Meteor da erschienen ist, der alles neu macht, das hat er total verloren, hat sich ins Gegenteil verkehrt, zum Teil wegen der vielen Reformen, die er gemacht hat. Er hat ja reformiert seit 2017, er hat viele heilige Kühe geschlachtet, die frühen Renten der Eisenbahner und so weiter, das musste er alles dran glauben. Zum anderen, weil er der Krankheit der französischen Präsidenten erlegen ist, je länger die da sind, je stärker bedienen sie sich der Machtinstrumente dieses sehr mächtigen Präsidentenamts. François Mitterrand ist es genauso gegangen. In seiner zweiten Amtszeit hat er alles benutzt, um seine Besitzstände, seine Ideen zu verteidigen. Und Macron, der geht jetzt bei vielen Entscheidungen nach wie vor auch sehr vertikal, sehr autoritär vor.
Hat der Mann auch ein gewisses Imageproblem? Also wenn die Popularität sinkt, geht das fast einher, weil Menschen ihn halt ja auch durchaus als arrogant ansehen, dass er sie nicht ernst nimmt. Das ist dann auch nicht unbedingt förderlich für ihn.
Weil er eben von sehr weit herkommt. Er war sehr populär, er hat diese Attitüde gehabt. Seine Frau hat er ja in der Theater-AG im Gymnasium kennengelernt, dass er häufig als Schauspieler aufgetreten ist. Bis heute sieht man auch, der ist gut geschminkt, tritt gut auf und versucht, sich in Szene zu setzen. Und das hat eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert, gerade im französischen System, wo man für sowas ein Faible hat. Und jetzt verdreht sich's ein Stück weit in das Gegenteil. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese französische politische Landschaft ist dreigespalten. Es sind drei ungefähr gleich große Gruppen im Moment. Und die zwei Drittel ist eben das Drittel links, das Drittel rechts, die ihn wirklich nicht abhaben können. Aber in der Mitte ist auch immer noch ein Drittel, das nach wie vor zumindest von diesem politischen Kurs, vorsichtige liberale Reformen bei Bewahrung des Sozialstaats, überzeugt sind.
Und man blickt schon sehr intensiv auf den Präsidenten Frankreichs. Sie hatten mir, bevor die Sendung losging, ein kleines aktuelles Video gezeigt, wie der Mann auf dem Flug nach New York aussah, wo dann darüber gerätselt wird, hat er sich liften lassen? Ist das Bildmaterial bearbeitet worden? Das sind dann wirklich so Kleinigkeiten, die tatsächlich eine Rolle spielen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man bei Frank-Walter Steinmeier mal darüber gerätselt hat, ob er sich hat liften lassen.
Gerhard Schröders Haarfarbe, das letzte
das
Mal.
Das stimmt, ja, da gebe ich Ihnen recht, den Punkt machen Sie definitiv.
Ja, in Frankreich sehr wichtig und das kommt noch aus dem Ancien Regime eigentlich. Bis heute eine Kontinuität an diesem Königshof, ging es einfach darum, dass man gut aussieht, dass man die richtige Perücke aufhat, dass man den besten Schneider hat und Bella Figura macht. Bisschen wie in Italien auch und das ist bis heute noch so, dass die viel stärker auch im Rampenlicht stehen und darüber diskutiert wird, hat er zugenommen, hat er abgenommen. Auch bei Männern ist dieses Ideal der Schlankheit ein ganz wichtiges, wenn sie, es gibt ein paar sehr dicke französische Politiker auch, ja, aber viele dieser jüngeren Generation auch, die sind durchtrainiert und sehr schlank und natürlich immer maßgeschneidert. Das ist immer noch sehr wichtig, ja.
Auch wenn es tatsächlich so ein bisschen in die Glaskugel schauen wäre, was könnte denn eigentlich nach Macron kommen?
Ha, ganz schwierig. Wir schließen es am DFI, und ich sage wir, die Kolleginnen und Kollegen auch, nicht mehr komplett aus, dass es über einen Unfall zu einer rechtsradikalen Präsidentin oder Präsidenten kommen könnte. Das wäre die schlimmste mögliche Variante aus unserer Sicht. Bisher haben wir immer gesagt, die haben ihr bis zu ein Drittel Wählerpotenzial, aber dann ist Schluss. Könnte schiefgehen diesmal. Ich glaube es eigentlich nicht, aber könnte passieren. In der Mitte zeichnet sich vielleicht was ab. Der alte Premierminister Beirut, der ist unter anderem auch deshalb jetzt abgetreten, um vielleicht 27 nochmal ins Spiel zu kommen und zu sagen, es gibt dann einen Linkspopulisten, eine Rechtsradikale und irgendwie eine dritte Kraft in der Mitte, wo alle Normalen sich wiederfinden. Die braucht dann gar nicht unbedingt 55-60% Zustimmung haben. Es reicht zu Beginn vielleicht, wenn er über 20% kommt, 25% ist in der zweiten Runde und dann gegen den Linkspopulisten oder die Rechtsradikale wird er gewählt. Das könnte auch passieren.
Nach Griechenland und Italien hat Frankreich aktuell den größten Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in Europa. Das merken die Menschen in Frankreich Tag für Tag wie? Also Sie haben eben gesagt, man führt trotzdem ja noch ein gutes Leben.
Ja, es geht schon einige Jahre so, dass alle öffentlichen Dienstleistungen, Daseinsvorsorge, mit denen sie im Alltag zu tun haben, unter Druck sind. Sie müssen länger auf den Arzttermin warten. Sie merken, dass in der Schule bei ihren Kindern die Lehrerinnen und Lehrer nicht genügend da sind. Könnte eigentlich immer noch einer mehr sein. Mittel wurden umgeschichtet, okay, aber trotzdem, es fehlen auch Mittel. Es ist nicht so, dass dieser öffentliche Dienst irgendwie in Geld schwimmen würde in Frankreich, wie das manchmal unsere Karikatur in Deutschland von den französischen Verhältnissen ist. Auch für die Rentnerinnen und Rentner ist es schwieriger geworden. Das Renteneintrittsalter geht auch in Frankreich hoch. Regelalter 67, 64, wenn sie 43 Beitragsjahre haben. Also nichts mehr mit Rente mit 60. Ja. All das spürt man. Wenn man mit dem Zug fährt, ist es viel besser als in Deutschland, unter uns gesagt. Zumindest solange sie mit dem TGV fahren. Das ist immer noch eine sehr gute Infrastruktur. Aber wenn sie auf die Regionalstrecken, auf die Nebenstrecken angewiesen sind, dann wird es schon auch kritisch und es müsste dringend investiert werden. Autobahnen sind nach wie vor sehr gut, weil sie eben mit dem Autobahnmaut finanziert werden. Auf den Nebenstraßen merkt man manchmal auch, dass Geld fehlt.
Da holpert es dann schon. Finanzexperten sagen mit Blick auf die EU, Griechenlands Finanzkrise vor 15 Jahren, die konnte der Staatenbund noch auffangen. Frankreich ist aber zu groß. Haben Sie da auch die Hoffnung verloren?
Ich habe sehr viel Hoffnung für Frankreich und ich glaube nicht, dass Frankreich in einer Krise wie Griechenland schlittern kann. Ich bin mir sicher, dass das nicht passieren kann, weil Frankreich eben so groß ist. Diese Wirtschaft ist hoch wettbewerbsfähig, immer noch Teil der G7, der größten Wirtschaftsmächte, hoch diversifiziert. Die Verwaltung funktioniert. Es ist nicht so wie in Griechenland, dass man seine Freiheiten mit der Mehrwertsteuer nimmt, beziehungsweise keine Mehrwertsteuer abführt, sondern es gibt eine hocheffiziente Steuerverwaltung, die viel stärker digitalisiert ist als bei uns, funktioniert alles im Internet. Die gehen auch den kleineren Beträgen nach, weil Gleichheit in Frankreich ein wichtiger Wert ist. Aber gerade läuft dieser Haushalt ein Stück weit aus dem Ruder. Und es gibt etwas, das hatten wir auch schon in Deutschland diskutiert, könnten wir auch wieder hinkommen, dass in diesem Haushaltsansatz fürs nächste Jahr der größte Posten nicht Verteidigung ist, nicht Bildung und Unterricht ist, sondern der Schuldendienst, die Zinsen, die zurückgezahlt werden müssen auf diese riesige Summe von etwa 3,3 Billionen Staatsschulden. Frankreich ist es nicht gelungen, nach den Kreditaufnahmen mit der Weltwirtschaftskrise 2008 bis 2010, mit der Corona-Krise 2020, dieses Volumen an Krediten wieder zurückzuführen, so wie in Deutschland. Und das wird jetzt gerade zum Problem. Und die Frage ist, wie man das wieder in den Griff bekommen kann.
Die Kreditwürdigkeit Frankreichs ist herabgestuft worden. Wenn Sie sagen, die Frage ist, wie man das wieder in den Griff bekommen kann, was kann denn Frankreich tun, um finanziell wieder stabiler dazustehen? Was muss passieren? Also ist dann immer so das erste Schlagwort Wirtschaftsaufschwung.
Ja, der Wirtschaftsaufschwung, der hatte unter Macron ja ziemlich gut funktioniert. Frankreich war über mehrere Jahre jetzt das Land, in dem am meisten ausländische Direktinvestitionen getätigt wurden, weil es so attraktiv für Investoren war. In der ganzen EU. Mehr als in Deutschland, mehr als in Italien, mehr als in Osteuropa. Die gehen alle nach Frankreich, weil es attraktiv ist für Investoren. Der Wirtschaftsaufschwung war eigentlich da. Macron hat gesagt, ist mein Aufschwung, vor allem auch in interessanten Bereichen. Start-ups, künstliche Intelligenz hat Frankreich Unternehmen. Wir haben nur relativ kleine. Mistral ist einer der ganz großen Player bei dieser KI. Im Moment hat Frankreich ein höheres Wachstum als in Deutschland. Was fehlt, ist eine Reform auf der Seite der Ausgaben. Es muss gespart werden, das ist klar. Die Frage ist, wie kann man das möglichst sozialverträglich machen? Und wie ich gerade schon gesagt habe, schwimmen die nicht im Geld, ja? Weder bei der Post noch bei der Bildung noch im Kindergarten. Überall fehlt es eigentlich an Menschen, die die Arbeit machen. Aber dazwischen ist eine Verwaltung, die sehr intensiv verwaltet und alles, was sie verwaltet, nachkontrolliert in 2, 3 Durchgängen und das sehr gründlich tut und sehr umständlich tut. Und an diesem Modell könnte man sicherlich was einsparen, weil Sie sehen, die Lehrerinnen sind zum Beispiel in Frankreich nicht so gut bezahlt wie in Deutschland, haben größere Klassengrößen als in Deutschland und trotzdem verwendet Frankreich sehr viel Geld für die Bildung. Es versickert zwischendrin in dieser Verwaltung und diese Verwaltung wäre zu reformieren, aber das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, das langjährig angegangen werden muss und mit einer klaren Idee. Es gibt diese verschiedenen Verwaltungsebenen, wahrscheinlich ein paar zu viel. In diesen, auch Wirrwarr zwischen den verschiedenen Verwaltungen, versickert einfach Geld und dort müsste reformiert werden und das kann nicht kurzfristig geschehen und das ist jetzt das Problem.
Bundeskanzler Friedrich Merz, der müsste ja eigentlich mal wieder nach Paris reisen, um den neuen Premierminister kennenzulernen. Oder läuft das eh wirklich alles nur über Herrn Macron?
Nein, die Regierungen haben sich kennengelernt in Toulon jetzt gerade im Sommer bei diesem deutsch-französischen Ministerrat. Das sind die regelmäßigen Treffen, mindestens einmal im Jahr seit dem Élysée-Vertrag seit 1963.
Das also war aber ja noch der alte Premierminister.
Echte da, ne? Routine und Le Cornu war dabei als Verteidigungsminister und er hat ein ganz ausgezeichnetes Verhältnis mit Boris Pistorius gehabt. Pistorius hätte sogar gerne gehabt, dass er noch weiter Verteidigungsminister bleibt. Also die kennen sich. Man ist in Kontakt und natürlich viel läuft für Friedrich Merz direkt mit Emmanuel Macron und seinem Büro, seiner Präsidialverwaltung. Auf der Ebene findet das statt. Der Premierminister ist nie dabei bei diesen deutsch-französischen Ministerreden, weil alles, was Außenpolitik, Europapolitik ist, macht der Präsident selbst.
Das ist Präsidentensache, das ist Chefsache sozusagen. Es heißt immer die deutsch-französische Freundschaft. Wie würden Sie dieses Verhältnis Merz-Macron einschätzen? Ist das fast eine Freundschaft?
Ja, auf der politischen Ebene tue ich mir da immer ein bisschen schwer damit. Wir können ja nicht den Kopf aufmachen und reinschauen. Mhm. Die beiden kommen so scheinbar ganz gut zusammen. Gibt Zeichen auf den Fotos, wie es inszeniert wird, auf den Bildern von einer Bromance, einem herzlichen Verhältnis. Okay, sie haben sich beide öffentlich festgelegt. Daran können wir es im Grunde festmachen. Merz ist ja direkt schon nach der Bundestagswahl nach Paris gefahren und hat dort gesagt, zusammen können wir Historisches bewegen. Das würde man eher vom französischen Präsidenten erwarten. Die denken ja immer in historischen Zeiträumen und so. Also er hat sich dazu bekannt und daran macht man ihn dann natürlich auch fest. Jetzt im Sommer in Toulon bei diesem Treffen sind zum ersten Mal die Berichterstatterinnen auch auf uns zugekommen und haben gefragt, gibt's schon was Zählbares, kommt schon was raus? Man ist jetzt wieder bereit, die Gipfelroutine hat auch die Vorgängerregierung eingehalten, da gibt sich das nichts. Jetzt ist man auch bereit, über die schwierigen strategischen Fragen gemeinsam zu reden. Kernenergie. Ja? Mhm. Wenn Sie sich mit einem französischen Ingenieur anlegen wollen, dann sagen Sie Atomausstieg. Wenn Sie sich mit einem deutschen grünen Bürgermeister anlegen wollen, dann sagen Sie Kernenergie. So, man hat das Thema einfach ausgeklammert in den letzten Jahren. Aber Deutschland hat noch nie so viel Strom aus Kernenergie aus Frankreich importiert wie im letzten Jahr, weil wir den brauchen für unsere Energiewende, um es zu stabilisieren. Es gibt eine Abhängigkeit und darüber müssen wir reden. Das ist strategische Diskussion und die führt man jetzt zum Glück wieder.
Das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland, wenn wir jetzt über Bundeskanzler Merz sprechen, davor Olaf Scholz, davor Angela Merkel, wie hat sich das entwickelt?
Es sind immer besondere Beziehungen, weil man eben durch diesen alten Vertrag von 1963, den Élysée-Vertrag, der immer noch gültig ist, gezwungen ist, wenn man den Vertrag nicht verletzen will, sich alle 6 Monate, alle 3 Monate zu treffen, bilateral zu treffen. Mit einem anderen wichtigen Partner in Polen, in Italien oder so, wenn Ihnen deren Politik nicht passt oder die Person nicht passt, dann treffen Sie den halt mal nicht und schieben es ein bisschen raus oder treffen ihn auch überhaupt nur in Brüssel. Mit Frankreich bzw. mit Deutschland geht das nicht. Solange der Vertrag respektiert wird, muss man sich regelmäßig treffen und dabei natürlich auch die eher unangenehmen Themen ansprechen.
Kernenergie haben Sie gerade als Positivbeispiel genannt. Es gibt allerdings ja auch aktuelle Uneinigkeiten zwischen beiden Ländern, etwa bei der Auswahl der Waffen, die der Ukraine zur Verteidigung geliefert werden sollten oder müssten. Palästina als Staat anzuerkennen, hatten wir schon besprochen. Welche Rolle spielt das zwischen Deutschland und Frankreich? Ist das was, was das Ganze auch wieder so ein bisschen in Gefahr bringt oder sagen Sie, das ist halt auch ganz normal auf politischer Bühne?
Das ist sogar strukturierend für dieses Verhältnis. Diese beiden Länder sind so unterschiedlich. Unter anderem deshalb gab es diese Kriege in der Vergangenheit, sind bis heute unterschiedlich. Deutschland föderal, Frankreich eher zentralistisch organisiert. Deutschland mit diesem starken parlamentarischen System, Frankreich mit dem starken Präsidenten. Sie können bis hin zur Trennung von Kirche und Staat in Frankreich gehen und zum Staatskirchenrecht in Deutschland. Völlig unterschiedliche Länder, die aber ein unheimlich intensives Verhältnis haben, die sie nicht einfach ignorieren können. Daraus kommt, dass bei den meisten Themen zunächst mal unterschiedliche Präferenzen existieren. Man ist sich nicht einig und man muss dann zusammenkommen. Wenn man sich bewusst ist, dass man auf Gedeih und Verderb aneinander gebunden ist, in der Europäischen Union, im Euro, deutsch-französisch, dann kann man mit diesen Unterschieden umgehen und versucht, gemeinsame Lösungen zu finden. Das heißt, wenn man dazu bereit ist, dann wird es auch nicht zum Psychodrama. Gaza, Israel, man gibt zu, es gibt Unterschiede. Der deutsche Außenminister macht das sehr geschickt. Man zeigt, wo man eventuell zusammenkommen kann im Rahmen der EU und man akzeptiert das gegenseitig auch. Man macht sich nichts vor, dann kann man damit umgehen. Wenn man so tut, als ob alles Freundschaft wäre und unter diese Freundschaft kann man dann alle unausgesprochenen Konflikte unter den Teppich kehren, dann funktioniert es meistens nicht so gut.
Was bedeutet die politische Krise in Frankreich für Europa? Ich bin in S-Fans Leute weiter im Gespräch mit Stefan Seidendorf vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Verschiedene Aspekte können wir da ja mal ansprechen. Fangen wir mit dem Krieg in der Ukraine an. Da gibt es dann Stimmen, dass Frankreichs Präsident Macron aktuell intern eben dann so beschäftigt ist, dass er weniger Zeit hat, sich um Außenpolitik und um Europa auf Europa zu konzentrieren. Gehen Sie da mit? Also das Beispiel jetzt Anerkennung des Palästinenser Staates würde dem widersprechen, aber ist da was dran?
Ich glaube es nicht. In Frankreich, wenn in dem System der Fünften Republik eine Regierungskrise ist, dann ist es nicht so wie in Deutschland, dass man wirklich nur noch die laufenden Geschäfte tätigt und das Leben im Grunde aufhört, das politische Leben, sondern der Präsident kann weiterhin seine Außenpolitik, seine Europapolitik, seine Verteidigungspolitik machen. Die drei Felder, dort hat er wirklich seine Prärogativen, dort ist er zuständig und Ukraine gehört natürlich dazu. Was ein Problem werden kann, Frankreich ist bis jetzt schon finanziell nicht bei den Staaten, die die stärkste Unterstützung geleistet haben und wenn kein Geld mehr da ist, kann man auch die Ukraine nicht unterstützen oder eben weniger unterstützen. Frankreich war sehr aktiv jetzt zusammen mit Deutschland bei dieser gelungenen Aktion, Zelensky, den Präsidenten Zelensky nach Amerika zu begleiten und zu sagen, die Europäer sitzen da mit am Tisch, auch wenn es ein etwas seltsames Bild war mit dem Paten Trump und den Europäern auf der anderen Seite. Aber immerhin hat man den begleitet und war da zusammen dort. Er ist im Hintergrund sehr aktiv bei Überlegungen, wie eigentlich eine Friedenstruppe in der Ukraine aussehen könnte, falls es mal gelingt, einen Waffenstillstand hinzubekommen, wer daran mobilisiert werden könnte. Frankreich hat sich dazu bereit erklärt, mit anderen zusammen. Und da wird auf jeden Fall mit Frankreich zu rechnen sein.
Aber dann nehme ich die finanzielle Schieflage Frankreichs gerade nochmal mit auf. Schwächt das nicht auch die Position innerhalb Europas?
Auf jeden Fall. Die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Es sind ja gemeinsame Kriterien, die man entwickelt hat im Zusammenhang mit Maastricht und die von Frankreich jetzt deutlich verletzt werden. Man ist dabei, die auch zu reformieren und darüber nachzudenken. Aber da kann man natürlich nur überzeugend argumentieren, wenn man seinen Laden, seinen Haushalt im Griff hat. Das muss geschehen und da ist Frankreich im Moment ganz klar geschwächt. Wenn es jemand weiß, dann ist es die Regierung Emmanuel Macrons und Emmanuel Macron. Es gab früher Regierungen, auf der Linken vor allem, die das nicht so ganz ernst genommen haben, für die das, das deutsche Diktat war und man hat sich da eben daran gehalten, um sich für den Euro zu qualifizieren, aber danach hat man das mehr so als Kannbestimmungen gesehen. Mhm. Bei Macron ist es bestimmt nicht so. Die Beamtinnen, die im Finanzministerium arbeiten, auch wissen sehr genau, dass es in Frankreichs eigenem Interesse ist, dieses Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen und für das nächste Jahr auch einen stabilen Haushalt vorzulegen.
Und wir müssen ja auch hier auf deutscher Seite gar nicht die Augen verschließen und mit dem Finger über die Grenze zeigen. Wirtschaftlich ging es uns auch schon mal deutlich besser. Europas deutsch-französischer Motor stottert ja dann sozusagen insgesamt. Wie viel Gefahr steckt da drin? Wie bewerten Sie das?
Ja, dieser Motor, der funktioniert ja unter anderem deshalb, weil diese beiden Länder häufig stellvertretend für alle anderen Länder in der Europäischen Union unterschiedliche Positionen vertreten. Die einen sind näher an Frankreich, die anderen näher an Deutschland. Und in diesem Zusammenhang kann so ein deutsch-französischer Kompromiss immer noch als Stellvertreter-Kompromiss, so nennen wir es an der Uni oder im Seminar, sehr strukturierend wirken, dass die einen eher auf der französischen Seite, die anderen eher auf der deutschen Seite mitgehen. Und da hat Frankreich nach wie vor seine Rolle zu spielen, weil es ein Gegenpol zu Deutschland bildet, in vielem einfach anders ist als Deutschland und weil es aber eben auch so groß ist. Nach Deutschland die zweitgrößte Wirtschaft, demografisch der zweitgrößte Staat, die größte und stärkste Armee in der Europäischen Union, all diese Elemente, die Nuklearwaffe, den permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat, das macht aus Frankreich schon nochmal was Besonderes und keine vernachlässigbare Größe, die man durch irgendetwas anderes ersetzen könnte. Und dazu kommt, dass wir seit 1963 diese intensive bilaterale Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland entwickelt und institutionalisiert hat. Nur mit Frankreich können sie beispielsweise den Wiederaufbaufonds Next Generation EU vorbereiten. Auf einer Beamtenebene, damit das dann auch alles rechtlich funktioniert, damit es technisch funktioniert. Mit keinem anderen Land hätten sie so intensive Möglichkeiten, so etwas vorzubereiten und zu entwickeln.
Jetzt sind Frankreich und Deutschland die großen Spieler innerhalb von Europas. Wenn beide schwächeln, gibt es Stimmen, das ist das Ende der EU, wie wir sie bisher gekannt haben. Andere Länder sind vielleicht dann mehr gefordert. Ist das für Sie ein Horrorszenario oder sagen Sie, das fügt sich alles wieder?
Das entwickelt sich weiter. Die EU entwickelt sich weiter. Man sieht ja die zahlreichen Erwähnungen des Weimarer Dreiecks zusammen mit Polen. Wann das funktionieren könnte, wäre es sehr gut. Man sieht nur, dass Polen im Moment, auch mit der Hoffnung, die man hatte auf die neue Regierung, diese Rolle erstmal wieder nicht spielen kann, sondern dass eine Instabilität da ist. Letztendlich bleibt dieses deutsch-französische Verhältnis im Kern der Europäischen Union das, was existiert, mit dem man arbeiten kann und das strukturierend wirken kann. Da kommen andere dazu. Es ist übrigens auch nur legitim, wenn es auf Europa hingewandt ist. Es gab schon Präsidenten und Kanzler, die versucht haben, dieses Verhältnis zu nutzen, um jeweils ihre eigenen kleinen nationalen Interessen durchzusetzen, französischen und deutschen, auf dem Rücken der EU als Ganzes. Das ist natürlich kein deutsch-französischer Motor.
Wir schauen mal so ein bisschen auf die Hörerreaktionen. Ein heißes Thema ist die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Uli Betting hat geschrieben, herzlichen Dank an sämtliche Länder, die Palästina anerkennen. Deutschlands Politik in dieser Hinsicht eine katastrophale Enttäuschung. Da hatten wir es ja schon von, ob das Ganze auch eine Sogwirkung haben kann, dass man sich auf diplomatischer Ebene vielleicht austauscht und Deutschland auch dahin bewegen kann. Aber Deutschland hat natürlich auch einen klaren Standpunkt, warum man so agiert, wie man agiert.
Ja, und mit dieser Anerkennung ist ja auch noch nichts gewonnen. Wer soll eigentlich anerkannt werden? Also welche politische Autorität? Das ist das eine. Mit wem soll man zu tun haben? Das andere, wie ist die Verwaltung, über die diese Autorität verfügt? Und dann, auf welchem Gebiet? Das Gebiet liegt in Trümmern. Es ist sehr schwierig und ist in viele kleine Konfettis im Grunde verteilt. Das kommt immer noch aus den Oslo-Abkommen. es ist nicht so, dass man das anerkennt. Es gibt jetzt ein Staatsgebiet und eine funktionierende Verwaltung. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein deutliches politisches Signal an die israelische Regierung, dass man mit dieser Politik und diesem Vorgehen nicht einverstanden ist und dass es eben keine uneingeschränkte Solidarität im Hinblick auf diese Politik gibt. Und insofern ist es schon ein politisches Zeichen, von dem aus eine Entwicklung beginnen kann. Auf der EU-Ebene gibt es ja die Debatte, ob dieses Assoziierungsabkommen mit Israel modifiziert oder ausgesetzt wird oder teilweise ausgesetzt wird. Und da kann das natürlich schon dazu beitragen, wenn sich so eine Stimmung mehrheitlich unter den EU-Staaten dann entwickelt.
Ein fröhliches Bonjour schickt Sina aus Böblingen. Sie hat eine Beobachtung geschickt. Wir haben regelmäßig Austauschschüler aus Frankreich bei uns und ich erkenne da keine Armut. Eher im Gegenteil. Wer Privatschulen besucht und große Autos fahren kann, wird nicht zu den Bedürftigen gehören. Da müssen wir vielleicht ein bisschen was klarstellen. Wir hatten es nicht von Armut, sondern vom dritthöchsten Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt innerhalb Europas. Ich glaube, Armut ist dann doch noch mal was anderes. Aber wenn ich alleine diesen Aspekt Austauschschüler Deutschland-Frankreich aufnehme, wie wichtig ist das für das Zusammenleben beider Staaten?
Also erstens mal prima, dass es Schüleraustausch noch gibt und dass sie in Böblingen über einen Schüleraustausch verfügen. Offensichtlich hat ihre Schule dann auch die richtige Partnerschule gewählt, wenn sie mit der gut zurechtkommen. Dieser Schüleraustausch ist nach wie vor eine der Grundelemente der besonderen Beziehung, weil wir diese organisierte Zivilgesellschaft, Schüleraustausch, Städtepartnerschaften, das deutsch-französische Jugendwerk, die es einer sehr großen Menge an Menschen einfach ermöglichen, miteinander in Begegnung zu kommen. Das haben wir mit keinem anderen Land. Und diese vielfältigen Akteure, auch organisiert in deutsch-französischen Gesellschaften, in Vereinen, können auch ein ganz klein bisschen Einfluss auf die Beziehungen, auf die politischen Beziehungen nehmen. Wenn die nicht so gut laufen, dann ist es etwas, womit Politikerinnen und Politiker sich nicht gerne brüsten. Wenn sie unter Druck kommen, wenn ihnen die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft, die Medien, das DFI vorwerfen, dass es nicht gut läuft, dass es besser laufen müsste. Und da tragen diese Schüleraustausche ihren Teil auch dazu bei. Also es ist durchaus auch eine politische Dimension.
Und Sie haben selber auch Erfahrung mit Austauschprogrammen?
Jede Menge. Das DFI versteht sich immer als Think Tank und Do Tank, so würde man das heute sagen oder vielleicht in den sozialen Medien sagen. Wir machen das seit 1948 und tatsächlich war der Gedanke immer, wir gehen an eine viel breitere gesellschaftliche Schicht als vor dem Krieg in den 20er Jahren. 1920er Jahren gab es auch schon Begegnungen zwischen Gesellschaften, aber es waren halt Französischlehrerinnen, Rechtsanwälte, eine kleine Gruppe eigentlich. Das DFI denkt seit 1948 bis heute, alle gesellschaftlichen Schichten müssen daran teilhaben können. Wir kombinieren Faktenwissen, nicht mehr Literaturwissenschaft, Leben wie Gott in Frankreich, Madame de Staël de l'Allemagne, sondern Faktenwissen über die Gesellschaft in beiden Ländern mit der Möglichkeit der Erfahrung, der persönlichen Erfahrung und des Erlebens. Und das tun wir bis heute in vielfältigen Formaten.
Werner Schneid hat noch geschrieben, er sagt herzlichen Dank für das spannende Interview mit Herrn Seidendorf vom Institut für deutsch-französische Beziehungen. Das Institut macht eine außerordentlich wichtige Arbeit für die Verständigung unserer beiden Länder und ich glaube, das unterstreicht dann auch nochmal, dass das durchaus wichtig ist, was das deutsch-französische Institut in Ludwigsburg da leistet. Danke fürs Kommen, sage ich.
Ja, vielen Dank für das Lob und danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.